Weiterfahren in Prediger 3, der Prediger war Salomo. Der Mensch, der das Zeugnis hat, niemand vor Salomo und kein Mensch nach Salomo, wurde mit göttlicher Weisheit so bedacht wie nur er. Jesus Christus, der wahrhaftige Friedefürst, Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel. Und so gibt es 7 Vergleiche, Salomo und Jesus. Jesus Christus. Nun, alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter den Himmeln hat seine Zeit. Wir haben beachtet, dass eine Wort unter den Himmeln 1. Mose 1, 4. Tag, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und die Sterne. Jetzt braucht ihr nicht zu erschrecken, wie gelegentlich meine Zuhörer einen Schock bekommen, wenn ich beginne mit den Worten, liebe Geschwister, wisst ihr auch, dass Gott weder die Sonne noch den Mond geschaffen hat. Auch Jesus nicht. Ja, was habe ich dann eben gelesen? Was schuf Gott? Das große Licht und das kleine Licht. Steht da etwas von Sonne und Mond? Aber warum lest ihr denn da Sonne und Mond? Kurz, gewaltig. Zum Glück steht geschrieben, wie es im tausendjährigen Reich sein wird. Ist das Licht der Sonne gerade so schön brav wie jetzt? 7-mal heller. Und der Mond so hell wie die Sonne. Aha. Also keiner von uns möchte mit Haut und Haar, wie wir jetzt bedacht sind, da antreten. Ne? Kommt keiner mit Fleisch und Blut auch da in dieses Reich Gottes, tausendjährige Reich. Und der ich im Anfang das Ende verkünde. Das Ende dieser gegenwärtigen Schöpfung ist das Ende des tausendjährigen Reiches. Dann war es im Anfang also auch wie, deshalb nicht Sonne und nicht Mond, erst nach dem Fall des Menschen. Da Gott in seiner Barmherzigkeit und seiner Göttlichkeit wusste, der gefallene Mensch kann diese Strahlkraft nicht mehr ertragen. Weder des großen Lichtes noch des kleinen Lichtes. Und hat es um das 7-fache herabtransformiert. Und als weiteren Zeugen, und damit schließen wir diese Bemerkung, Vorbemerkung, gehört dazu, unter den Himmel. Soll vor Damaskus. Da umstrahlte uns ein großes Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Also was versteht die Schrift unter dem Ausdruck großes Licht? Ein Licht, das den Glanz der Sonne übertrifft. Also Gott schuf ein großes Licht Was heißt das jetzt? Das übertraf den Glanz der Sonne, wie wir sie heute und wie die Schrift sie erst heute nennt. Also erst nach dem Fall. Ist unser Gott wunderbar. Sogar darin wunderbar, dass er uns die Gnade gibt, hier es schon ganz von Anfang an ganz genau zu nehmen beim Lesen. Ganz gut, so Schöcklein, nicht? Meine Zuhörer denken dann, jetzt war ich doch überzeugt, Bruder Muhl glaubt allem, was geschrieben steht. Und von dem muss ich jetzt hören, wisst ihr auch, dass Gott weder die Sonne noch den Mond geschaffen hat. So. Jetzt kommt die Hauptsache. Eine der sieben Zweckbestimmungen der Gestirne heißt nun, sie seien nun zur Bestimmung von Tagen, Monaten, Jahren und den bestimmten Zeiten, den Muadim. Das hebräische Wort Muadim wird leider dann nicht wieder übersetzt, was vorkommt, denn die ganze wunderbare Festordnung Gottes, die er Israel anvertraut hat, zum Beachten, richtet sich nach der Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Ich darf hier nicht mehr stehen bleiben, das haben auch Kassetten von gestern und von vorher. Wir haben gesehen, und ich will nur das eine Psalmwort noch anführen, wenn ich nicht irre, Psalm 81, ja, Vers 3 und 4, stoßet in die Posaune beim Neumond und beim Vollmond zum Tage unseres Festes. Eine Satzung des Gottes Jakobs ist es, eine Ordnung für Israel. Aha. Neumond, Vollmond, Stellungen sind abhängig von was? Wie der Mond zur Sonne steht. Wir haben gesehen, Neumond ist dann, wenn der Mond neben der Sonne steht, dann sieht man nichts von ihm. Weil die Strahlkraft der Sonne ihn gleich auf Null setzt, was die Sichtbarkeit betrifft und damit auch seine Herrschaft reduziert ist auf Null, heißt das. Und Vollmond ist 14 Tage später, wie geschrieben steht, erstes Fest Passa. Im ersten Mond vom Neumond nach Tag und Nacht gleich, wo die Sonne unter dem Himmelsäquator steht und senkrecht über unserem irdischen Äquator, hatten die Söhne Israels den ersten Neumond zu beachten und vom ersten Neumond 14 Tage zu zählen, dann ist Vollmond. Und dann heißt es, am 14. Tage ab Neumond sollt ihr nun das Lamm schlachten. So. Dann haben wir gesehen, ja, ich darf hier nicht stehen bleiben, nur noch zusammenfassend sagen, auch wenn Israel glänzend versagt hat und glänzend Untreue geübt hat, anstatt diese wunderbaren Feste zu feiern, fallen lassen, nicht eingehalten. Da klagt entweder Nehemia oder Esra, wie sie das Gesetz des Mose wieder mal lesen und alles Volk weint, vor Schrecken, vor überführt sein von ihrer Untreue, heißt es. Denn von den Tagen Josuas bis dahin haben sie die Feste nicht mehr gefeiert. Wer von uns hat kürzlich gesagt, da hat der Herr die Juden nach Babel in die Ferien geführt, nicht? In Urlaub. Ja, bitte. Schrecklich für die Juden. Damit das Land die Sabbate nachfeiern kann, um die ihr es gebracht habt. Also, summa summarum 70 Jahre. Ja, während Jahrhunderten. Und was dazu fest, was Gott den Söhnen Israels an Festzeiten geschenkt hat. Und jedes siebte Jahr doppelte Ernte im sechsten Jahr, dass sie gar nichts zu tun hatten, das ganze Sabbatjahr. Und vor dem Halbjahr im 48. Jahre das Dreifache an Ernte ertragen. Nein, ich will mal boshaft, liebevoll sagen, da war ihnen offenbar Geschäfte machen viel wertvoller. Ja. Soll ich eine Bibelstelle anführen? Ist jetzt besser nicht. Die ist nämlich schlimm für Juda. Mach nicht. Ja, du schon. Juda ist ein Kaufmann, der zu übervorteilen pflegt. Das ist noch nicht alles. Das genügt jetzt, nicht? Also. In der Bibel.
Gerade Juda.
Also, wer sich interessiert, nachher Bibelstelle noch. Jawohl. Danke. Wunderbar. Eben. Auch wenn Juda in Israel völlig versagt, in diesen wunderbaren Festordnungen Gottes, so hält sich unser Gott ganz genau an seine eigenen Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen, die nichts Geringeres bilden zur Bestimmung von Tagen, Monaten, Jahren und. Moadim. Nichts Geringeres darstellen als den Originalchronometer unseres Gottes, nach welchem sich alle Chronometer, sogar die Schweizer Chronometer, zu richten haben. Und unser Gott hält sich genau. Besonders dann, wenn Gott beginnt, die Festordnungen nach den Buchstaben im Gesetz Israels auf eine erste geistliche Höhe zu setzen. Passa, da sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl an jedem Tage. Buchstabe des Gesetzes. In Wirklichkeit haben sie ja sehr viele Lämmer geschlachtet. Was ist denn Golgatha? Es ist ein Golgatha. An welchem Tage wurde der Herr gekreuzigt? Am 14. Tag ab Neumond bei Vollmond wurde er gekreuzigt. Haben wir etwas näher angesehen gestern. Nicht? Ich schlage vor, jetzt gestattet, wenn ich schnell sage, vielleicht, oder ich sage sogar hoffentlich, gibt es noch mal einen Regennachmittag. Einen Regen des Regennachmittags. Und dann gucken wir uns hier die Festordnungen Israels an. Die sind zeitlich genau die Ernteordnungen, die drei. Gerstenernte, Weizenernte und dann die Schlussernte im siebten Monat. Alles, was noch fehlt. Entspricht genau den drei Lebendigmachungsordnungen bei Paulus, der Erstling Christus, dann die, die sein sind und dann das Ende. So. Paulus, ich hätte gern bessere Auskunft, etliche Einzelheiten hier. So. Lieber Arthur, du brauchst nur die Festordnungen Gottes zu studieren und dann hast du alle Einzelheiten, so viel du willst. Wunderbar. Ja. Steht da im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 auch etwas von Sonne, Mond und Sternen. Eine andere Herrlichkeit ist die Herrlichkeit der Sonne, eine andere die des Mondes, eine andere die der Sterne, den Stern übertrifft den Stern an Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten Was? Ist das etwas vom Heilsprogramm Gottes, Auferstehung der Toten? Haben da Sonne, Mond und Sterne was auch bei Paulus zu tun? Oh, wir Frommen, ihr Frommen. Wir sind so fromm geschult worden, dass wir fast wie Israel unter dem Gesetz kommen waren, unser Angesicht nachts gen Himmel zu erheben. Um was zu tun? Was Gott dem Vater aller Gläubigen geboten hat, du alter Chaldäer, komm mal heraus aus deinem Zelt, blicke mal in den Himmel, zähle, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein. Das war Abraham, nicht Abraham. Oh, schon wieder sowas. Ne? Abraham, als solcher wurde er berufen. Und da war unbeschnittener Heide. Und als solcher hat Gott ihm direkt gesagt, die Verheißung gegeben, du klagst mir, du seist kinderlos, kein Sohn, kein Erben, komm mal heraus, blicke in den Himmel, nachts, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Denn also wird dein Same sein, da unten. Und er glaubt dem Herrn und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham konnte kaum Atem holen, war er von Gott selbst schon gerechtfertigt. Auf diese Stelle nimmt Paulus Bezug. Jakobus nimmt nicht auf diese Stelle Bezug, sondern als er Isaak seinen Sohn opferte, Jakobus. Und da war er nicht mehr Abraham, sondern hat Gott den Namen geändert in Abraham. Und bei der Namensänderung Abraham in Abraham stellte Gott den Abraham unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch. Und jetzt war er Abraham. Opferung Isaak. Ja, geht so weit. Er nimmt auf Jakobus nimmt. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn opferte? Da war er beschnitten unter dem Gesetz der Beschneidung. Und zwar mit der Verfügung, Abraham, wer unter deinen Nachkommen nicht am Fleische beschnitten wird, selbige Seele muss ausgerottet werden aus deinen Völkern. Ist das Gleiche? Also wird dein Same sein. Und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Was ganz anderes. Denn als Abraham das Messer zückt, ruft der Engel des Herrn vom Himmel, also ein Engel, nicht der Herr Jesus, ein Engel. Jesus ist der Herr und der Engel des Herrn ist der hochwürdige, majestätische Engelfürst, den der Vater seinem Sohn als ständigen Adjutanten zur Verfügung, zur Seite gestellt hat. Ja. Offenbarung 1, Vers 1. Ich freue mich jetzt sehr, liebe Geschwister, dass es erst 8:08 ist. Am Chronometer Gottes sogar erst 7:08. Wir sind also früh am Tage. Jetzt wisst ihr aber, was das heißt. Abraham zückt das Messer. Engel des Herrn ruft vom Himmel: Abraham, Abraham, hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts. Also, ja. Tu dem Knaben gar nichts, jetzt Achtung. Denn jetzt weiß ich, wer ist der Ich? Der Engel. Dass du, Abraham, Gott fürchtest. Also, wer war nicht überzeugt, dass Abraham wirklich Gott fürchtet? War Gott überzeugt, als er ihn etwa 20 Jahre vorher allein durch den Glauben gerechtfertigt hat? Oder war Gott nicht ganz sicher? Jetzt weiß ich, der Engel, dass du Gott fürchtest. Jetzt weiß ich, dass du, Abraham, Gott fürchtest. und deinen Sohn, jetzt Achtung, genau nehmen, und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Was kommt aus? Entschuldigt, dieser Engel des Herrn ist direkt nervös geworden. Ich darf ich auch gerade sagen, warum. Diesen Antrag, diesen Mann Gottes, Abraham, der von Gott dem Höchsten schon gerechtfertigt war, 20 oder 25 Jahre lang, bedurfte es eines Antrags, heiliger Engel, den Abraham versuchen zu dürfen. Warum? Haben da die Engel zugeschaut, als der Höchste sich da mit Abraham befasst hat. Und der Abraham, das Unglaubliche, was der Höchste ihm zutraute, nicht? Also wird ein Same sein, seine Frau ist wie alt? 90 und er 99, nicht? Also wird ein Same sein. Haben die Engel zugeschaut und zugehört? Habt ihr Acht gehabt auf meinen Knecht Abraham, nicht? Bei Hiob? Nicht? Da kam der Antrag zur Versuchung des Hiobs von der linken Seite, vom Satan. Nicht? Hier kam er von der rechten Seite, vom Engel des Herrn. Habt ihr Acht gehabt auf meinen Knecht Abraham? Der glaubt mir augenblicklich, von ganzem Herzen, das Unmögliche. Nicht? Menschen unmöglich. Und jetzt? Gestattet mir, dass ich ja, um unseretwillen konstruiere. Ja, Herr, du sagst das, und, aber wir sind da drin einfach nicht überführt, dass so etwas möglich ist. Wie wäre es, wenn du gestatten würdest, dass wir von diesem Abraham jetzt verlangen würden, dass er ausgerechnet diesen Sohn der Verheißung opfert. Ich fahre weiter. Meine Herren, einverstanden, aber bitte nur bis aufs Messer. Genügt euch das? Ja, selbstverständlich genügt uns das. Merken wir jetzt? Er zückt das Messer, so weit hat es Gott genehmigt. Bitte, ne? Deshalb, Abraham, Abraham, tu dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Also wer hat denn gefordert? Dem der Abraham das nicht vorenthalten hat. Liebe Geschwister, ist das auch Evangelium? Um klarere Blicke ins Herz unseres Gottes tun zu können. Hat etwa unser Gott nötig gehabt, den Abraham da noch so etwas aufzuerlegen? Ja, nicht. Und siehe da, der Engel des Herrn kehrt zurück zum Höchsten. Und der Höchste sagt ihm, mein Herr, bist du jetzt überzeugt? Seid ihr überzeugt? Jawohl. Jawohl. Also wahrscheinlich hat er sich gedemütigt. Dann sagt Gott zu ihm, so, jetzt gehst du mir noch einmal zu meinem Knecht und Freund Abraham. Gestattet mir, dass ich jetzt hinzufüge, und sagt ihm einen ganz schönen, lieben Gruß von mir. Der Engel des Herrn erscheint zum zweiten Male. Abraham, Abraham, hier bin ich. Oder hat Abraham gedacht, oh, was kommt jetzt? Jetzt genau achten. So spricht Jehova, der Höchste. Aber wer spricht jetzt? Nicht mehr der Engel von sich aus. So spricht Jehova, der Höchste. Ich schwöre bei mir selbst, weil du, Abraham, dieses getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast. Welches kleine Wörtchen fällt jetzt? Oder? Mir. Ist die Sache klar? Großartig, unser Gott, nicht vorenthalten hast. Wem gegenüber lässt er weitherzig offen? Liebe Geschwister, lohnt es sich, immer noch dümmer zu werden, um immer noch mehr glauben zu können, was geschrieben steht? Und nochmal nachsehen, und nochmal gucken, und nochmal lesen, und um Weisheit bitten. Ja, da öffnet unser himmlischer Vater sein Herz. Und dann merken wir, er ist ja gar nicht so, wie wir belehrt worden sind und wie wir uns selber ihn immer vorgestellt haben. Blenden wir schnell zurück auf gestern Abend. Sind wir überzeugt, dass Gott in seiner Liebe weder Böses zurechnet, noch in der ganzen Schöpfung irgendeinem Geschöpf dessen Übertretungen zurechnet. Nicht zurechnet. Hier habe ich es ergänzend zu sagen. Ich habe schon gestern darauf hingewiesen, leider zu kurz. Diese Rechtsgrundlage, die seinem Herzen entspricht. Also liebt Gott den Kosmos, das Weltall seiner Geschöpfe mit allem, was drin ist. Ohne Anfang und ohne Ende. Hat er schon geliebt vor Grundlegung der Welt und wann hört das auf? Nee. Dass er diese Herzensgedanken und Haltung vor seinen Geschöpfen, Engeln und Menschen gültig, unwiderleglich gegründet und begründet und sichergestellt hat, hat ihn Golgatha gekostet. Wovon Abraham verschont geblieben ist, hat der wirkliche einzige Vater der vielen an seinem Sohn, dem einzigen Geliebten, vollziehen lassen. Und diese Grundlage Golgatha und Auferstehung, die hat für die Gedanken des Herzens unseres himmlischen Vaters und des Herrn Jesus im Heiligen Geist, die unbedingte, unabdingbare Rechtslage gelegt, grundgelegt, dass unser Gott keinem seiner Geschöpfe weder Böses noch Übertretungen zurechnen kann. Jetzt kommt eine Ergänzung. Rechnet das Gesetz vom Sinai Böses zu, auch Übertretungen. Sind da unbarmherzige Strafbestimmungen im Unterlassungsfalle da? Näher. Rechnen heilige Engel Böses zu? Rechnen Satan und seine Engel Böses zu? Nur Stichwort, er ist ja der Verkläger der Brüder, ne? In dem Sinn. Ne? Rechnen Menschen Böses zu? Rechnen Gottes Kinder sogar Böses zu? Tatanka wird im Neuen Testament von Paulus als eigenes Konversationslexikon bezeugt. Unter dem Ausdruck Tatanka ist nur einer ausgeschlossen. Gott, der Vater, der Sohn im Heiligen Geist. Da Gott Tatanka versöhnt hat, hat er zweierlei Herzen, zweierlei Angesichten. Aha. Warum rede ich so deutlich? Mir liegt daran, dass hier doch einmal die Kulissen und die Vorhänge fallen, um die herrliche Freiheit eines unbeschwerten Zutritts zu unserem himmlischen Vater, eine unbeschreibliche Freimütigkeit uns von Gott geschenkt ist, mit der wir das tun könnten, Aber weil wir noch so viele Dinge, die alles geschöpflicher Herkunft sind und noch so heilig und noch so fromm und gut, aber nicht dem Herzen unseres himmlischen Vaters entsprechen. Damit, mit diesen Dingen sind wir so gefüllt. Ja, bitte. Meint ihr, ich hätte die Freimütigkeit, so zu sprechen, wenn ich nicht selber einer der Besten gewesen bin oder wäre? Ne? Der zuerst am meisten Angst gehabt hat vor dem Heiligen Geist und dann sich vor dem himmlischen Vater hinter dem Herrn Jesus versteckt. Ne? Habt ihr das etwa gar nicht gemacht oder sowas? Ne? Gut. Also. Nur einer bis heute ist es, der auf göttlicher Rechtsgrundlage weder Böses noch Übertretung aller seiner Geschöpfe zurechnet. Halleluja. Halleluja. Wo sind wir gelandet? Bei der Opferung Isaaks. Ja. Aha. Blick in den Himmel, ne? Da sind wir angekommen. Ja. Unter Gesetz gilt, dass du deine Augen nicht erhebst gen Himmel und die Sonne und den Mond und die Sterne sehest und verleitet werdest, diese anzubeten. Das sagt das Gesetz. War Abraham auch schon unter Gesetz? Abraham. Da gab es ja noch gar nichts, ne? Dann ging noch Jahrhunderte, aber das eine, was ganz Israel mit einem Wort bezeichnet, auf das, unter das wurde Abraham sofort gestellt, ne? Unter Androhung der Todesstrafe, des Vertilgens von allen, die sich nicht am Fleisch beschneiden lassen. Die Beschneidung, Ausdruck. Was versteht das Neue Testament darunter? Ganz Israel. Aha. Also mit der Unterstellung unter die Beschneidung am Fleisch, mit dieser Androhung des Vertilgtwerdens im Unterlassungsfalle, wurde dieser Mann, Abraham zuerst, jetzt als Vorbild für Israel untergesetzt. Während denn Abraham Vorbild ist für uns, die wir weder unter Gesetz sind, noch dass Gott von uns irgendetwas verlangt oder Bedingungen vorliegen. Ein Wort habe ich da noch anzuführen. Wenn Jakobus, und da hat er recht, jetzt versteht ihr Jakobus, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er Isaak seinen Sohn opferte? Und jetzt in Römer 2 nimmt Paulus auf dieses Wort von Jakobus Bezug. Die kannten nur einander. Und sagt, schreibt, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, da schreibt jemand so, Jakobus, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott. Von Gott aus. Ja, von wem aus wurde er dann gerechtfertigt? Von Engeln, von Geschöpfen. Haben wir jetzt eine klare Situation, wenn ich uns ein Stück weit. Wunderbar. So die Bibel lesen. So die Bibel lesen. So. Ich lese die 28 Punkte in Prediger 3 ganz kurz. Alles hat eine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter den Himmeln hat seine Zeit. Nein, nur noch ergänzen. Psalm, Schöpfungspsalm 104, Vers 19. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Sonne weiß ihren Untergang. Es darf ja nicht stehen bleiben. Nur weil wir von Neumond und Vollmond gehört haben, nach denen sich die Feste da alle richten. Und das Wort, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, ist das Wort Moadim, wo es heißt zu Tagen, Monaten, Jahren, Moadim. Moadim sind gerade die Festzeiten und die richten sich alle nach der Stellung der Gestirne, also unter den Himmel. Doppelbegriffe nebeneinander. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Gegensatz. Haben gesehen? Ja. Kassetten hören. Wer mehr wissen will?
Ich darf das Thema ist. Das ist genau das Thema. Also, ja. Was wir jetzt hören, könnt ihr noch ins Detail hören. Und zwar ist das die Themanummer, das Thema Nummer 82, prophetische Gesetzesschau mit 90er Kassetten.
Prophetische Gesetzesschau. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Soweit sind wir bis jetzt gekommen. Abbrechen, bauen haben wir nur schnell erwähnt. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Oh, steht da, ist das geschrieben? Das passt allen Formen nicht. Da hat sich in die Bibel verirrt von Babel oder Ägypten. Ja, so wird gesagt, solche Dinge nicht. Also. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Ich hätte geschrieben, suchen hat seine Zeit und finden hat seine Zeit. Wisst ihr, warum das nicht nötig ist? Weil geschrieben steht, wer sucht, der findet. Suchen hat seine Zeit, der wird auch finden, wenn er sucht. Also, aufbewahren hat seine Zeit, fortwerfen hat seine Zeit. Ich habe schon darauf hingewiesen, wir sind ein gutes Ehepaar, meine liebe Hilda und ich. Wir ergänzen uns in dem Punkt vollkommen, sie bewahrt alles auf und ich werfe alles fort. Zerreißen hat seine Zeit und sogar nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Jetzt wird es gewaltig. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Punkt. Dann bleibt der Friede, wenn das alles durchgeackert ist, was wir da gelesen haben. Das ist eine Auswahl von 2x14 Begriffen, 28 Einzelbegriffen oder 14 Doppelbegriffen. So, das ist die Übersicht. Bis jetzt haben wir abschließend vom Abbrechen das näher angesehen und durften bisher erleben, wie diese einfachen, sachlichen Dinge, Selbstverständlichkeiten von geboren werden und sterben und was wir da gelesen haben, in unserem Leben alles da ist, haben wir merken können, dass Gott im Heiligen Geiste diese Dinge nicht da hineingesetzt hätte, um diesen Raum in seinem herrlichen Wort wegzunehmen, wenn er nicht durch den Geist Gottes und die Auslegung der übrigen Schrift für die jeweiligen Ausdrücke gesorgt hätte, dass auch alle, die für alle diese Worte gilt, das Wort Jesu, auch wenn ich, sagt er den Jüngern, von Fleisch und Blut spreche, mein Fleisch essen und mein Blut trinken, und die Jünger ärgern sich alle 12, samt dem Johannes, sagt er, warum ärgert ihr euch? Gar nicht nötig. Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Und jetzt kommt es für uns darauf an, das ist eine, für mich, wie soll ich sagen, Hochspannung, also da bin ich ein Forscher von einer Energie. Da, wie ich wusste, so, hier gilt auch, alle diese Worte sind Buchstaben, die töten. Als Buchstaben, das Ganze. Aber durch den Geist, der uns gegeben ist, wird jeder einzelne Buchstabe lebendig. Voll Geist und voll Leben. Und deshalb, ja.
Bitte Kassette wenden.
Zum Bauen. Beachten wir das Wort in Lukas 14, Vers 28. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor und berechnet die Kosten, ob er es habe, den Bau so auszuführen, wie er es haben will, was er sich vorgesetzt hat. Auf das nicht mitten im Bau er feststellen muss, oh weh, blamiert vor aller Welt, großes Programm, Bauprogramm, Vollendung unmöglich. Also, bauen, werden gerade sehen, wie die Bibel und was die Bibel uns präsentiert von Bauleuten. Von Bauleuten. Ja. Paulus darf sich nennen, so habe ich als weiser Architekt, wo übersetzt wird Baumeister, nein, steht das griechische Wort Architekt, den Grund gelegt. Und Jesus ist nicht Sohn eines Zimmermanns, sondern Jesus ist der Sohn eines Tekton, eines Baumeisters. Habt ihr schon Schallebauten in Israel gesehen? Vom Zimmermann erstellt. Nur Steinbauten. Gott, der Vater, ist der Architekt, der alles geplant und ersonnen und bestimmt hat zuvor. Und der Sohn ist der die ausführende Baufirma, also der ist der Baumeister. Gott ist der Architekton und Jesus ist der Tekton. Das ist die klare Sache. Also Sohn eines Baumeisters, Jesus Christus. Also unser Gott selbst, der uns durch Jesus empfiehlt, wenn wir bauen wollen, sollen wir zuerst was machen. Die Kosten überschlagen. Wird Gott das selber wohl auch gemacht haben? Würde er sich freuen, wenn einmal im Blick auf seine kommende Schöpfung trotz allem alle Geschöpfe endgültig gerettet würden? Würde er sich freuen? Hätte er es gern so? Hat er dann vielleicht bei seinem Kostenvoranschlag dafür für was gesorgt? Dass er dann nicht mitten im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte feststellen muss, oh weh, ich habe ja kaum die Grundlagen gelegt mit den Kellermauern, ich muss schon kapitulieren, schon aus. So wird er dargestellt, bitte, von was für Leuten? Nicht von der Welt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Oh. Was haben wir da? Ah. Entschuldigung. Ah. Komm da nachher drauf zurück, das ist mir leider etwas unklar da. Epheser stellen auf, und zwar zuerst Epheser 4, Epheser 4, Vers 16, zuerst Vers 12. Epheser 4, Vers 12, Architekten, soll man anfangen. Und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Und wir durften in diesen Tagen etwas lernen. Hat die Zeit der Auferbauung des Leibes Christi auch seine Zeit? Wir haben gelernt, sie beginnt mit Golgatha und endet mit der Entrückung. Ist das etwas geistlicher als nur, wenn Salomo den Tempel gebaut hat, nicht die 46 Jahre? Das sollten wir lesen, bauen. Dann Epheser 4, 16. Vielleicht noch gewaltiger. Ja, wieder Vers 15. Sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir haben gesehen, Golgatha, unser alter Mensch mitgekreuzet, da begann das Geheimnis des Leibes in Christus zu laufen. Unser Geheimnis. Entrückt, die Uhr Israels blieb stehen. Die 70-Jahr-Woche konnte dort nicht laufen. Bevor die laufen kann, müssen wir weg sein. So. Alles hat seine Zeit. Und jetzt vor Gott selbst. Nicht? Ganz wunderbar. Dann schlagen wir auf Hebräer 11, Vers 10. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Künstler steht da, deren Baumeister und Künstler Gott ist. Können wir sagen, nein, das darf ich gerade sagen, außer diesem Städtebauer, Gott selbst, sind alle anderen Städtebauer, wer war der erste Städtebauer, wie hieß der? Kain. Und wie hieß der zweite große Jäger vor dem Herrn?
Nimrod.
Babel das erste. Alle übrigen Städtebauer sind wieder göttlich. Der eine Architekt, Chefarchitekt und der Baumeister ist der tüchtig.
Jesus Christus. Bauen, ja, jetzt die Reihenfolge schnell, oder? Bauleute Gottes, ja, nein, muss man einfach Bauleute in unserer Bibel, hat Adam auch und Eva auch etwas mit Bauen zu tun gehabt. Ich muss nur sagen, bebauen. Adam, Gartenbau. Kain, Ackerbau. Jubal, Musikinstrumente, Flöten und Harfen. Tubal, Kain, Werkzeugbau. Also was haben wir hier jetzt im Ansatz? Dass die ersten Menschen nicht Halbaffen oder bessere Affen waren, sondern die eine Höhe einer Kultur hatten, um die man sie heute beneiden kann. Bericht von Archäologen. Noah, was hat der gebaut? Ja, kein Schiff, gell? Haben wir schon davon gehört, aber hier noch nicht. Der hat nur einen Kasten gebaut. Aber ein Kasten, die meisten von uns kennen die Konferenzstätte auf der Langensteinbacher Höhe, ich darf gleich die Maße, können wir uns vorstellen. Die Länge der Arche war mehr als doppelt so lang wie die Konferenzstätte auf der Langensteinbacher Höhe. Und die Konferenzstätte hat 3 Etagen, also Parterre, ersten, zweiten, dritten Stock. Und die Arche war 15 Meter hoch, ich habe es gleich übertragen in Meter. Das gibt 6 normale Etagen bei uns Architekten heute. Also nur 3 Etagen hatte das, zu je 5 Meter Höhe. Also da haben wir vielleicht jetzt 3 Meter Höhe. Also Noah, aber Noah war nicht nur Archebauer, was hat er auch noch gebaut? Er war auch Weinbauer, danke. Weinbauer. Was hat denn Abraham gebaut? Und Abraham? Altäre. Was hat Isaac? Er war Altarbauer. Ja. Altäre sind Darstellungen der Liebe Gottes. Was hat Isaac gebaut? Brunnen. Brunnen gegraben. Die Philister haben es immer wieder zugeworfen. Immer wieder neue Brunnen gegraben. Isaac. Dann kommt Josef. Was hat der gebaut? Wer heute ist, das kommt es dann bald wieder. Unter amerikanischer Weltherrschaft. Vorratskammern, Getreide für eine hungernde Welt, die Gott, die ganze Welt, alle Lande der damaligen bekannten Grenzen, hat Gott eine Hungersnot. 7 Jahre lang, was das heißt, ne? Verhängt. Und Josef baute Vorratskammern für die ganze Welt. Was hat Mose gebaut? Der war Hüttenbauer. Stiftshütte. Was hat Salomo gebaut? Etwa nur den Tempel. Ganze Tarsisflotten, die nach Spanien fuhren, nach Tarsis in Spanien. Aber Gott hat gründlich dafür gesorgt, ein Ostwind und die ganze Tarsisflotte ist aus. Und der Jonah, der fand auch ein Schiff, das nach Tarsis fahren wollte, oder fuhr, er fahren wollte, und bestieg das Schiff. Mose, Stiftshütte, Salomo, Tempelbau, ein Tempelgebäude, das an Herrlichkeit jedes andere Herrlichkeitsgebäude auf der Erde weit übertrifft. Und da hat Gott es für gut gefunden, dafür zu sorgen, dass höchstens nur ein paar Grundsteine übrig geblieben sind. Was hat Rehabiam, was hat Josaphat gebaut? Auch Tarsisflotte, Flotten und Burgen, Josaphat. Was hat Rehabeam gebaut? Festungen. Was hat Usia gebaut? Kriegsmaschinen.
Was haben die hohen Priester getan? Überschrift dieses Register heißt Bauleute. Gibt es im Neuen Testament auch Bauleute? Bauleute sind Fachleute. Aber diese Bauleute, die haben, als der Eckstein auf dem Bauplatz herangeliefert wurde, den beguckt von allen Seiten und gefunden, der hat sich auf unsere Baustelle verirrt. Was machen sie? Die nehmen ihn und werfen bereits in die offene Baugrube runter und der liegt da unten. Dann kommt der Chefarchitekt auf die Baustelle, guckt herum und sagt, ja, meine Herren, wo ist mein Eckstein? Sagen wir, guckt er da unten, ja, was ist denn da unten? Ja, den können wir nicht brauchen hier. Der muss weg, der muss in die Grube, ne? In Scheol. Der Architekt sagt, meine Herren, bitte, misst einmal ein, wo der liegt. Das Baugespann, alles ist bestimmt. Wir folgen die Anweisung, melden, so und so, der liegt da, so und so, eingemessen. Der Architekt sagt, meine Herren, der liegt genau an der Stelle, wie ich ihn geplant habe. Stimmt? Das ist ein Stück von der Weisheit Gottes. Wenn Sie diese erkannt hätten, dann hätten Sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Gekannt haben Sie den Herrn der Herrlichkeit hierher zurück. Bauen hat seine Zeit. Sprüche 9, Vers 1, Willi. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Oh. Schlagen wir schnell auf, so wunderbar. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, ladet ein die Einfältigen in der Stadt und siehe, ich habe, esset von meinem Brote und trinket den von dem Wein, den ich gemischt habe. Verstehen wir? Gibt es einen Tisch der Weisheit Gottes? Ist der Tisch des Herrn? Ist da Brot und Wein darauf? Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Wunderbar. Haben wir etwas von diesem Haus der Weisheit? Wir sind doch der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Wenn wir das jetzt im Zusammenhang mit den übrigen Akkorden in der Schrift vom Bauen nicht beachten. Ja. Wir sind der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, geistlicherweise. Das ganze Haus der Schöpfung ist nur sehr gut. Ist nicht wohlgefällig und nicht vollkommen. Wir sind das Haus, dass die Weisheit Gottes baut. Gibt da, werden wir eingeladen, wir einfältigen Dummen, die allem glauben, was geschrieben steht? An den Tisch des Herrn eingeladen? Eingeladen von seinem Wein, den er gemischt hat, zu trinken und von seinem Brote zu essen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Psalm 127, Vers 1, ja, das wissen wir doch. Wo der Herr das Haus nicht behütet, oder wo der Herr das Haus nicht baut, machen umsonst die Wächter. So. Bauen, bauen, bauen. Willi, wir dürfen gar nicht traurig sein, wenn wir uns Architekt schreiben durften. Ich freue mich, was bitte zu seiner Selbstauferbauung in Liebe, so dass dann der Leib des Christus, das Wachstum Gottes wächst, dieser Bau der Weisheit Gottes. Wann hört das Wachstum Gottes auf? Dann wachsen die neuen Himmel und die neue Erde, das alles wächst, 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 wächst. Warum? Weil Glaube, Hoffnung und Liebe hören nie auf. Und weil ich nur glauben kann, was ich mit meinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und nur hoffen kann, was ich noch nicht sehe. Dann hat Gott immer neue Verheißungen, Verheißungen und Verheißungen in Reserve. Und wann hören diese Verheißungen mal auf? Wenn Glaube und Hoffnung auch aufhören würden. Also wird es langsam langweilig mit Halleluja singen da oben. Das nächste Gegensatz. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Das nächste, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Merken wir, da ist ein Rhythmus da. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Da ist ein Rhythmus da. Klagen, weinen und klagen passen zusammen. Wie lachen und tanzen. Weinen. Der ergreifende Bericht in 2. Samuel 15, Vers 30. David ist auf der Flucht vor Absalom. Da geht er mit seinen Getreuen über den Bach Kidron. Und steigt hauptbedeckt und mit Sacktuch und barfuß, geht er weinend mit seinen Gefährten den Berg der Olivenbäume hinauf. Was heißt das? Was heißt ein Ölberg? Berge sind Machtpositionen und Öl des Geistes. Und das ganze Volk folgte ihm weinend, in Sacktuch und barfuß. Und was geschah? Den Ölberg hinauf? Ja, was heißt denn das? Weinend, weinend, weinend. Die ihr jetzt weinet, sagt Jesu, ihr werdet lachen. Und die ihr jetzt lachet, werdet weinen. Und als er die Höhe des Ölbergs erreicht hatte, da kam Ziba mit einem Paar gesattelter Esel, mit Brot und Wein. Was willst du damit? Die Esel sind für das Haus des Königs, um darauf zu reiten. Und der Wein und das Brot ergreifen wunderbar. Für den, der in der Wüste ermattet. Merken wir etwas? David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Gibt es noch einen besseren Mann nach dem Herzen Gottes? Ging der auch einmal über den Bach Kidron? In den Garten, nur an den Fuß des Gartens. Der Berg hieß wie Ölberg. Weinen. Das ganze Volk weinte. Aber es geht hinauf, hinauf in die Höhe des Geistes. Auch da. Auch meine Worte sind Geist und Leben. 2. Samuel 15, Vers 30 und so weiter. Psalm 126, Vers 6. lesen. Hier an. Führe unsere Gefangenen zurück, Jehova, gleich Bächen im Mittagslande. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Vers 5. Vers 6. Er geht hin unter Weinen, sei David oder Jesus Christus, und trägt den Samen zur Aussaat. Einzahl. Wie heißt der Same? Jesus Christus. Wer ist der Er? Der Vater. Trägt seinen Samen. Einzige Wesen, das Gott gezeugt und geboren hat. Jesus Christus. Geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Bitte. Sind wir nicht nur bei unserem Weinen, wo ja die Tränen gezählt sind, unser treuer Gott, der Heilige Geist. Ich habe schon darauf hingewiesen, nur hier ist es so frappant. Im Neuen Testament kommt das Wort Weinen genau 11-mal vor und Tränen, das Wort Tränen auch 11-mal. Tränen, Weinen, 22. Wir haben gelernt, die Grundzahl der Leiden heißt 11. Tränen, Weinen hat die Zahl 22. Das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das ganze Volk ging unter Weinen den Ölberg hinauf. Ist da eine Verheißung drin?
Dann können wir jetzt nicht hoffen für Juda. Juda hat jetzt schon 2000 Jahre mindestens unter Tränen gesät. Da dürfen wir doch Hoffnung haben, dass Juda und der Staatsträger doch ein bisschen Freude ernten dürfen. Warten wir diesem Wort hier.
Apostelgeschichte 20, Vers 7. Paulus hat die Ältesten von Ephesus an den Meerhafen von Ephesus Milet kommen lassen, um nicht in Ephesus in Asien Zeit zu versäumen. Warum? Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Hat auch mit Tränen gesagt dem Timotheus. Nun, jetzt sind die Ältesten da am Hafen. Ja. Er ermahnt sie dringend und muss ihnen sagen, selbst unter euch, auch von euch aus, werden Wölfe kommen aus eurer eigenen Mitte, die der Herr denn nicht schonen. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Und der Geist sagt mir immer wieder, überall, jetzt wieder, ich gehe, muss nach Jerusalem und ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Da fielen sie nieder, Männer und Frauen und Kinder waren da mitgekommen, um den Apostel Paulus noch einmal zu sehen. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Fielen sie alle nieder und das ganze Volk weinte und fiel ihm um den Hals. Aber wunderbar, Weinen hat seine Zeit. Warum macht ihr mein Herz schwer, indem ihr weinet? Apostelgeschichte 20. Bruder Nussbaum hat das Stichwort Juden genannt. Es war Judas, ja, so sagt das Neue Testament, Hebräisch lesen wir Juda, der Stammvater der Juden. Neues Testament, wenn der genannt wird, wird der genau wie Judas Judas genannt. Ja, ja, Judas war ja auch wirklich ein Jude, ein Abkömmling von dem ersten Juda. Der sagte zu seinen Brüdern, Brüder, jetzt kommen gerade die Händler, warum wollen wir den umbringen? dann haben wir noch einen Gewinn. Gesagt, getan. Josef wird verkauft. Wir wissen, wie es ging. Eines Tages ist er in Ägypten der Mann, zu dem der Pharao gesagt hat, nur um den Thron bin ich größer als du. Er überließ alle Geschäfte und alle Dispositionen. Pharao sagt, ganz Ägypten soll an deinem Munde hangen und kein Arm und kein Fuß darf sich in meinem Land Ägypten regen ohne deine Genehmigung. So, jetzt stehen da die Zehn eines Tages vor dem hohen Herrn da. Wer seid ihr? Kundschafter seid ihr. Nein, nein, mein Herr, deine Knechte sind redliche Leute. Ihr habt schon gemerkt von meinem Tonfall, nicht? Redliche Leute. Josef wäre den Samiten schon um den Hals gefallen. Aber im Moment, wo das redliche Leute immer noch sind, nein, da muss Josef, was macht er? Jetzt schaltet er einen Ägypter ein. Denn die Ägypter verachten die Kleinviehhirten von Kanaan. Also da hat er gerade den richtigen Sprecher, den fähigsten Sprecher für diese feinen Leute. Furchtbar wurde die Sache und zuletzt. Der Benjamin wird noch vom Herzen des Vaters gerissen, den strengen Herrn da. Der Benjamin ist da. Und können sie zurückkehren? Oh weh, oh weh. Kommt ein Reiter nachgesprungen. Der Becher des Josef fehlt. Der Becher, aus dem mein Herr zu weissagen pflegt. Der Kelch der Segnung. Ist das auch ein Kelch der Prophetie? Der Kelch der Segnung, den wir segnen. In wessen Bruder Tornister hat Josef diesen Kelch der Segnung, der Prophetie gelegt? Wie heißt er? So. Und aus welchem Stamme war Paulus? Der Kelch der Segnung, den wir segnen. Und so wie die Brüder immer getrennt waren, in Bezug auf Benjamin, der war immer zu Hause beim Vater. Ne? Und jetzt Benjamin. Benjamin allein muss hier bleiben. Ruben springt ein, nützt nichts. Jetzt kommt Juda. Juda. Der kann nun, warum? In der Zwischenzeit, in den vielen Jahren, wie viel sind es etwa? 20, 25 Jahre sind vergangen. Josef, der hohe Herr war. Hat Gott diesen Juda geschüttelt und gerüttelt. Was zeugt er? Aha. Wozu? Es gibt eine Kassette, die ist überschrieben. Das Lösegeld, danke. Das Lösegeld. Der Bruder, der gerufen hat, hat mir einmal gesagt, das lese ich jetzt zum x-ten Mal, diese Kassette. Dieses Thema endet denn hier. Die Worte dieses Juda an Josef um Benjamins Willen sind so ergreifend, wunderbar, erschütternd. Das, was passierte? Da konnte Josef sich nicht mehr halten. Was macht er? Er geht raus, zuerst verschwindet sofort, geht ins innerste Gemach und weint sich aus. dann wäscht er sich und kommt wieder. Er geht raus. Aha. Jetzt kann er was? Ihnen um den Hals fallen. Wem fällt er zuerst um den Hals? Ja, natürlich. Der Josef, seinem echten Bruder, der aus dem gleichen Mutterschoß gekommen ist, als einziger wie er. Benjamin. Und dann? Der Reihe nach, dem Ruben und dem Alter nach, umarmt er sie und küsst sie weinend. Ja, für wen ist denn Josef Modell, nicht nur Vorbild oder Schatten? Jesus. Da liegt ein Schriftchen auf, Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Wer personifiziert die Liebe Gottes? Die heißt Jesus Christus. Ist der Herr Jesus vielleicht, kann Jesus nicht so sehr weinen, wie Josef geweint hat? Vor Freude, dass er all denen um den Hals fallen kann, die ihn umzubringen gedachten und ihn hartherzig als Sklave verkauft haben. Weinen hat seine Zeit. Hiob 31, 38. Das nenne ich jetzt nur. Ja, wenn wir ja gerade bei Hiob sind, dann darf. Ah, ja, ich habe gesagt, oder hier steht, weinen und klagen. Ja, das sind ein Zwillingspaar. Und da dürfen wir jetzt ergreifende Worte aufschlagen. Hiob, wo habe ich das? Hiob 31, 35. Der auch geweint hat, bitterlich. Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Und jetzt kommt etwas Eigenartiges. Und die Klageschrift, welche meine Gegner geschrieben haben, existierte uns, gegen uns auch eine Klageschrift. Ist mit der auch was passiert? Und die Klageschrift, die meine Gegner geschrieben haben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen, sie mir umbinden als Krone. Warum sage ich im Moment nichts? Für wen ist Hiob Modell? Für welchen Menschen gilt, war ein Mann namens Hiob im Lande Uz. Derselbe war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden, sagt die Schrift. Hiob, das war der Mensch. Zeugnis des Wortes Gottes. Und zweimal wagt Gott dem Satan gegenüber zu sagen, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Satan kann nur bestätigen, ja, dass es so ist, kein Wunder. Lass nicht mal an ihn heran. Dann wollen wir wieder sehen. Gut, das zweite Mal, wissen wir, wie es gekommen ist. Hiob hat Gott die Ehre gegeben und Satan seinem zweiten Fehlschlag kommt wieder zu Gott und Gott stellt ihm nur noch mal wieder die gleiche Frage, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Warum? Lösung der Frage, nur wie in der Schrift im Hiob-Buch Hiob selber. Er sagt seinen Freunden, die an ihm irre geworden sind, genau wie die Jünger Jesu an Jesus irre geworden sind: In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Golgatha, Itum, Hiob. Ist derjenige, der angespien von Burschen und verachtet in Sack und Asche, Eiterbeulen, abgemagert, schwarze Haut bis auf die Knochen, so. Der sagt, ich, und jetzt die Freunde, jetzt ist fertig, ne? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber der weiß noch viel mehr. Und dass er als Letzter auf der Erde stehen wird, und ist auch das bei mir noch weg. Ich werde ihn mir anschauen, meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Wer hat das gesagt? Aha. Ja, ein Mensch, der weiß, dass sein Erlöser lebt, namens Jesus Christus, ist der von Gott, vor Gott schon vollkommen? Was auch was er sagt. Antwort heißt ja. Wo steht das? Wir reden aber Weisheit Gottes, ihr Korinther, unter den Vollkommenen. So viele wir nun vollkommen sind. In Christo, bitte. Was ihr heute früh hörten und gestern Abend wieder. Bitte. Alles ein Geschenk Gottes. Weiter hier. Ja, ist noch einmal. Und die Klageschrift, welche meine Gegner geschrieben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen und sie mir umbinden als Krone. Hat der Wahrhaftige, der wirkliche Hiob, der Angefeindete, hat er auch etwas mal auf der Schulter getragen? Hat er auch einmal eine Krone getragen? Was hat er auf der Schulter getragen? Ließ er sich eine Krone umbinden, die genau zum Kreuz, zum Fluchholz passte? Liebe Geschwister, unsere Bibel. Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte. Wem? Gott. Wir hören jetzt hier den Geist Christi reden, sprechen, schreiben. Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte, würde ihm nahen wie ein Fürst. Sagt das Jesus. Er ist der Fürst der Fürsten. Danke. Wenn mein Acker über mich schreit, wie heißt der Acker? Auslegung Jesu vom Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Der Acker aber ist der Kosmos, die ganze Schöpfung. Wenn der Acker über mich schreit, schreit er? Naja, über ihn schreit er. Nicht gegen die, die wirklich dran schuld sind an allem. Und seine Furchen allesamt weinen. Wir sind am Weinen. Was hört unser Gott und der Heilige Geist? Eine ganze Schöpfung seufzen und weinen. Da kann der Heilige Geist nicht anders als jedes Tränchen zählen. Und in einem Krug, persönlichen Krug sammeln. Und die Tränen werden Perlen, Samenkörner für eine nicht beschreibliche Herrlichkeit. Und meine Furchen allesamt weinen. Wann gibt es denn Furchen? Wenn der harte Pflugschar gepflügt hat. Übergang zum tausendjährigen Reich. Das große Erdbeben, das alles, was auf unserer Erdoberfläche existiert und sichtbar ist, vollständig umflügt. nichts mehr zu sehen. Dann noch ein Feuerbrand, das ganze Angesicht der Erde, einen Feuerbrand, nicht die Erde selbst, nur die Oberfläche. Warum? Weil der Mensch gründlich dafür gesorgt hat, dass alles so vergiftet ist, Erde, Wasser und Luft. Wenn er da auf der ganzen Erdoberfläche einen Paradiesgarten erstellen will, muss er da gründliche Reinigungsprozeduren vornehmen. Ja. Ja. Der Flug des großen Erdbebens.
Fortgang auf Kassette 7.
Und nichts mehr von dem.